Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
This is another example of how the United States is refocusing on the Asia Pacific and engaging more deeply in regional organizations so we can meet our common challenges together.
Präsident Obama will sich stärker auf Asien konzentrieren und fordert damit China heraus. Wir haben Hintergründe zum Spitzentreffen zwischen der Weltmacht und der Weltmacht der Zukunft und zum Säbelrasseln der beiden ums südchinesische Meer. Außerdem, der letzte noch flüchtige Gaddafi-Sohn, Saif al-Islam, ist gefasst. Was ändert sich damit fürs neue Libyen? Und schließlich, wie schlecht geht's den Schweizer Privatbanken?
Ich gehe davon aus, dass mindestens 20% im Markt wegkonsolidiert werden über die nächsten 2-3 Jahre.
Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Am Rande des Ostasien-Gipfels kam es heute zu einem Spitzentreffen der beiden dominierenden Mächte der Region. Der amerikanische Präsident Barack Obama traf den chinesischen Premier Wen Jiabao. Es ging um Themen mit Sprengpotenzial. Urs Mof.
Zur Sprache kam einmal mehr Chinas Währung, von der die USA behaupten, Peking halte ihren Wert künstlich tief, um seiner Exportindustrie unfaire Vorteile zu verschaffen. Wen Jiabao konterte den Vorwurf wie gehabt, man werde künftig eine noch flexiblere Wechselkurspolitik verfolgen als schon bisher. Das zweite wichtige Thema war die Lage im südchinesischen Meer. Dort überschneiden sich Hoheitsansprüche von China mit denjenigen von Vietnam und den Philippinen, was immer wieder zu gefährlichen Spannungen führt. China besteht bisher darauf, diese Konflikte bilateral, also in Verhandlungen mit jeweils einem einzelnen Partner, zu lösen. Die ASEAN-Staaten, unterstützt von den USA, drängen auf eine multilaterale Lösung, an der alle interessierten Kreise beteiligt wären. Obama begründete das damit, dass durch das südchinesische Meer eine der wichtigsten Seehandelsstraßen der Welt verläuft. An sicherer Seefahrt und damit an Frieden im südchinesischen Meer seien deshalb auch nicht direkt benachbarte Länder wie eben die USA interessiert. Laut der Nachrichtenagentur Neues China ist Wen Jiabao daraufhin aber nicht von der bisherigen chinesischen Position abgerückt.
Mehr zum Streit der Großmächte ums südchinesische Meer nach den Nachrichten mit Christian Lüscher.
In Libyen ist Saif al-Islam, der wohl prominenteste Sohn des getöteten Machthabers Gaddafi, verhaftet worden. Milizionäre der Übergangsregierung hätten Saif al-Islam im Süden des Landes aufgespürt, sagte der libysche Justizminister. Nun solle Saif al-Islam in Libyen vor Gericht kommen. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag verlangt seine Auslieferung. Saif al-Islam soll sich wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. In Kairo ist es auf dem Tahrir-Platz zu Ausschreitungen gekommen. Polizisten hatten ein Lager von mehreren hundert Demonstranten aufgelöst. Darauf bewarfen einige Demonstranten Polizisten mit Steinen. Diese setzten Tränengas ein. Laut dem ägyptischen Fernsehen wurden 80 Personen verletzt. Gestern hatten am selben Ort 50.000 Menschen gegen die starke Rolle der Armee demonstriert, wie sie in der neuen Verfassung vorgesehen ist. In Bern haben die Delegierten der Schweizer Grünen nach den Gründen gesucht für die Verluste bei den eidgenössischen Wahlen. Die Grünen hatten bei den Wahlen im Oktober 5 Sitze im Nationalrat verloren. Einen Grund sehen die Delegierten in der Atomkampagne. Die Partei habe damit zwar aufs richtige Thema gesetzt, aber zu sehr auf den Atomausstieg fokussiert, ohne Lösungen aufzuzeigen. Weiter haben die Grünen Delegierten bekräftigt, dass das Volk über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge entscheiden soll. Der Neuenburger Uhrenhersteller TAG Heuer investiert mehr als 25 Millionen Franken in einen neuen Produktionsstandort im jurassischen Chauvenay. Damit sollen 150 neue Stellen geschaffen werden, zusätzlich zu den bestehenden 1000 Arbeitsplätzen in der Schweiz. TAG Heuer bestätigt einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Le Temps. Die Europäische Union muss sparen. Das Budget für das nächste Jahr erlaubt Ausgaben in der Höhe von 130 Milliarden Euro. Das heißt, die Ausgaben dürfen im Vergleich zum laufenden Jahr um maximal 1,9% steigen. Die Regierungen der 27 EU-Staaten setzten sich mit ihrem Sparkurs gegenüber dem Parlament durch. Dieses wollte 3 Milliarden mehr ausgeben. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat die Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Tusk zeigte sich zuversichtlich, dass zumindest in einigen Sachfragen seines Programms ein parteiübergreifender Konsens gefunden werde. Der liberal-konservative Donald Tusk hatte gestern für die kommenden 4 Jahre zahlreiche Reformen und Einsparungen angekündigt. Unter anderem soll das Rentenalter auf 67 Jahre angehoben werden. In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat die Loya Jirga einer langfristigen Partnerschaft mit den USA zugestimmt. Gleichzeitig machte die Große Ratsversammlung der Stammesführer eine Reihe von Auflagen an die USA. So verlangt sie etwa, Hausdurchsuchungen durch ausländische Truppen müssten aufhören. Auch sollten Gefängnisse wieder durch Afghanen beaufsichtigt werden. Zudem will die Stammesversammlung mit den Taliban verhandeln. Diese lehnen eine Partnerschaft mit den USA ab. Im Schweizer Fußball finden heute 2 Partien der Super League statt und für IB-Trainer Christian Gross wird das heutige Spiel ein spezielles, Michel Schönbechler.
Zum ersten Mal nach 2,5 Jahren kehrt Christian Gross an seine ehemalige Wirkungsstätte in den Basler St. Jakob Park zurück. Mit Basel feierte Christian Gross 4 Meisterschafts- und 4 Cup-Titel. Nun kehrt er als Trainer der Berner Young Boys ins Stadion zurück. Es sind 18 Minuten gespielt, Tore sind bis jetzt in dieser Partie noch keine gefallen. In der 2. Partie spielen heute die beiden Tabellennachbarn Thun gegen Servette. In den ersten 12 Minuten vergaben die Thuner 2 große Torchancen. Nach rund 17 Minuten steht es in dieser Partie aber noch 0:0. In Norwegen begann heute die neue Langlauf-Weltcup-Saison. Über 15 Kilometer freie Technik war Remo Fischer der beste Schweizer. Er lief auf Rang 6 und feierte damit eines seiner besten Resultate im Weltcup. Dario Colonia lief bis zur Streckenhälfte an der Spitze, fiel dann aber zurück und wurde 7. Das erste Weltcuprennen der Saison gewann der Schwede Johan Olsen aus Schweden.
Das Wetter. Morgen liegt im Mittelland zuerst Nebel mit einer Obergrenze bei rund 600 Metern. Bis zum Nachmittag löst er sich vielerorts auf. Sonst scheint oft die Sonne, nur im Jura ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder vorüber. Im Nebel werden rund 4 Grad erreicht, sonst wird es 6 bis 11 Grad mild. Ähnlich dann auch am Montag, im Mittelland zuerst Nebel, sonst weiterhin sonnig und mild.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Obama will Chinas Nachbarn helfen, aber hat er die Kraft dazu? Gegen Saif al-Islam gibt's Haftbefehl aus Den Haag, doch wird Gaddafis einziger Vorzeigesohn dort je ankommen? Außerdem grüne Sinnsuche nach der Wahlschlappe und die Weißgeldstrategie als Problem für Schweizer Privatbanken. Echo der Zeit. Der amerikanische Präsident Barack Obama und der chinesische Premier Wen Jiabao trafen sich auf Bali am Rande des Ostasien-Gipfels, um über handfeste strategische Interessenskonflikte zu reden. Im Zentrum dabei die chinesischen Ansprüche auf das südchinesische Meer. Und Obama machte deutlich, Amerika werde sich überhaupt wieder stärker der Region zuwenden, die China als seinen Hinterhof betrachtet. Wie zum Beweis ließ er 2.500 Marines an der Nordküste von Australien stationieren. Ich sprach darüber mit unserem Ostasien-Korrespondenten Urs Morf und fragte ihn, wie das bei Chinas Nachbarn in der Region ankommt, wenn die USA sich hier wieder stärker als Schutzmacht ins Spiel bringen.
Im Großen und Ganzen sehr gut, muss ich sagen, weil viele von diesen vergleichsweise doch eher kleineren südostasiatischen Ländern, vor allem Philippinen und Vietnam, die haben ständige Konflikte mit China wegen sich überlappender Hoheitsgebietsansprüche in der südchinesischen See. Und da sind sie einfach als kleine Länder eben doch im Vergleich zu China, sind sie einfach hoffnungslos unterlegen ohne die Hilfe der Amerikaner.
Warum aber beharren die Chinesen so sehr auf ihrer Vormacht in diesem südchinesischen Meer, in dem sie ja nur einer von vielen Anrainern sind? Ist das Großmachtgehabe vor allem oder geht's mehr um handfeste wirtschaftliche Interessen?
Da geht es um beides, aber vor allem natürlich, das darf man nicht vergessen, wirklich um massive wirtschaftliche Interessen. Man weiß mittlerweile, also es ist nicht mehr nur einfach Spekulation, man weiß, dass es dort ziemlich große Erdölvorkommen gibt und auch Erdgasvorkommen gibt. Es sind sehr, sehr reiche Fischgründe, die von allen Anrainerstaaten ständig befischt werden. Und man darf auch nicht vergessen, es ist wirklich eine der wichtigsten Seehandelsstraßen, die da durchführt. Da werden Güter jährlich hin und her geschoben im Wert Wert von etwa 5.000 Milliarden Dollar. Und wenn dieser Seeweg, diese Handelsstraße einfach in der Hand eines Staates ist, das kann nicht gut gehen.
Und die Chinesen hebeln dafür die internationalen Regeln sogar aus über die Hoheitsrechte an den Küsten. Die Grenzen, die sie beanspruchen, die gehen ja wirklich praktisch bis vor das Land der einzelnen Nachbarn.
Also das Aushebeln, das ist zu scharf formuliert. Was sie machen, ist, sie nehmen die bestehenden Seerechtsgesetzgebungen und legen einfach jede Punkt für Punkt zum Maximum dessen aus, das ihnen eben Vorteile bringt. Natürlich machen das die anderen tendenziell auch, aber wenn die Chinesen eben sämtliche diese Vorteile zusammen addieren, die ihnen entstehen als Inselstaat, dank der Inseln, auf die sie Anspruch erheben, und als Festlandstaat, dann kommt da ein U-förmiges Gebilde zustande, das ganz richtig, wie Sie richtig sagen, direkt vor den Küsten der anderen Anrainerstaaten durchgeht.
Diese kleinen Staaten, die sich jetzt, wie Sie gesagt haben, freuen darüber, dass sich die Amerikaner auf ihrer Seite mehr einbringen, sind die denn nicht eigentlich doch viel mehr auch angewiesen auf China und auf gute Beziehungen zu China? Können sie sich Protest überhaupt leisten?
Das ist die Krux am Ganzen. Also all diese ASEAN-Staaten, alle südostasiatischen Staaten, für alle diese Staaten ist China mittlerweile der wichtigste oder mindestens der zweitwichtigste Handelspartner. Es ist in vielen Fällen auch der größte Investor oder Geber von Hilfegeldern. Und einerseits kann man also diesen riesigen Nachbarn nicht vergrätzen, andererseits muss man sich eben manchmal auch zur Wehr stellen, wenn das zu weit geht. Und es gibt latent sogar ein bisschen eine Spaltung in dieser ASEAN-Staatengruppe drin. Also es gibt zwei Staaten, Laos und Kambodscha, die ganz besonders stark von China abhängig sind und die manchmal dann aus dieser Einheitsfront in Sachen Seerecht ausscheren.
Und die Chinesen selbst, lassen die sich beeindrucken, wenn Amerika jetzt neue Präsenz markiert? Ein paar hundert amerikanische Soldaten vor Australien machen ja noch keine neue strategische Gesamtlage.
Nein, sie lassen sich tatsächlich nicht beeindrucken. Also es ist natürlich so, es gibt hier eine starke Nationalistenfraktion landesintern und die hat das Thema mit Genuss aufgegriffen. Das sei ein weiterer Beweis dafür, dass die Amerikaner versuchten, die wiederaufsteigende Großmacht hier einzudämmen und einzukreisen. Aber die chinesische Regierung, die Leute, die wirklich das Sagen haben, die wissen ganz genau, dass 2500 Marines oder amerikanische Soldaten mehr in der Region, dazu doch ziemlich weit weg in Nordaustralien, das ändert überhaupt nichts am strategischen Gleichgewicht hier.
Und das Spitzentreffen Wen Jiabao, Barack Obama von heute, was ändert das?
Ich denke, es ist einfach gut, wenn die miteinander zusammengetroffen sind. Es ist auch so, China will ja eben eigentlich diese Probleme auf bilateralem Weg, also in Einzelgesprächen jeweils lösen. Und ich denke, Wen Jiabao hat sicher eben doch zur Kenntnis nehmen müssen, dass die anderen Teilnehmer an diesem Ostasien-Gipfel das eindeutig nicht so sehen und dass China wahrscheinlich nicht darum herumkommen wird, früher oder später eben doch in einem multilateralen Rahmen dieses Süd-China-See-Problem zu lösen.
Einschätzungen unseres Ostasien-Korrespondenten Urs Moff. Er galt einst als der künftige Herrscher Libyens, sollte seinen Vater Muammar Gaddafi beerben, der Vorzeigesohn in der Familiendynastie. Doch dann kam der arabische Frühling und die Aufständischen und die NATO machten den Plan zunichte. Saif al-Islam war der letzte Gaddafi-Sohn nach dem Umsturz, der noch gesucht wurde. Heute wurde er festgenommen, und zwar nicht irgendwo im Ausland, sondern in Libyen selbst. Ich fragte unseren Libyen-Experten Beat Stauffer, was weiß man über die Umstände?
Die Nachrichtenlage ist noch etwas unübersichtlich, aber es sieht so aus, als wäre Saif al-Islam heute Samstagmorgen verhaftet worden in der Stadt Ubari, etwa 1000 Kilometer südlich von Tripolis, einer Wüstenstadt. Er war dort mit drei Kollegen, Begleitern, Leibwächtern, das ist nicht ganz klar. Er ist offenbar unverletzt, abgesehen von einer kleinen Handverletzung, und er wurde noch am selben Tag, heute Samstagnachmittag, in die Stadt Sintan geflogen.
Warum dorthin nach Sintan und nicht in die Hauptstadt Tripolis?
Die Milizionäre, die Saif al-Islam verhaftet haben, stammen aus der Stadt Sintan und es ist ihnen offenbar ein wichtiges Anliegen zu zeigen, dass sie diesen wichtigen Fang gemacht haben, dass sie diesen entscheidenden militärischen Erfolg haben durchführen können. Und dahinter steht auch ein gewisses Misstrauen dem Übergangsrat gegenüber und der neuen Regierung, die ja in den nächsten Tagen erst ernannt werden soll. Die Kämpfer von Sintan wollen dieses Faustpfand gewissermaßen vorderhand nicht aus der Hand lassen.
Er, Saif al-Islam, ist der einzige unter den Gaddafi-Söhnen, gegen den der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl ausgestellt hatte. Warum eigentlich?
Saif al-Islam ist der einzige der Gaddafi-Söhne, der öffentlich dazu aufgerufen hat, friedliche Demonstrationen mit Waffengewalt niederzuschlagen. Die anderen Söhne, die sind ja eher bekannt als Playboys oder sie sind in den Sicherheitskräften tätig gewesen, aber sie haben sich nicht auf solch klare und deutliche Weise in der Öffentlichkeit zu dieser Frage der Rebellion ausgesprochen.
Eigentlich aber heißt das doch auch, dass er jetzt ans Tribunal nach Den Haag ausgeliefert werden müsste. Ist das wahrscheinlich? Was denken Sie?
Ich denke, vorderhand ist das eher unwahrscheinlich. In Libyen ist die Stimmung gegen eine solche Auslieferung. Die Menschen möchten, dass Saif al-Islam in Tripolis selber oder an einem anderen Ort in Libyen der Prozess gemacht wird. Denkbar ist allerdings auch, dass Saif al-Islam in einer ersten Phase für Vermögensdelikte, er hat ja vermutlich zusammen mit seinem Familienclan Milliarden, wenn nicht Dutzende, vielleicht über 100 Milliarden US-Dollar ins Ausland transferiert, dass also zuerst einmal belangt würde für diese Vermögensdelikte und vielleicht in einem zweiten Schritt in Sachen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag vorgeführt würde.
In diesem neuen Libyen, dem Libyen der Nach-Gaddafi-Zeit, das sich nun konstituiert, welches Gewicht hat diese Verhaftung des Gaddafi-Sohns noch?
Ich denke, das hat schon ein gewisses Gewicht. Der Saif al-Islam war der wichtigste der Gaddafi-Söhne. Es bestand noch ein gewisses Risiko, dass Saif al-Islam eine Rebellion in den Sahelstaaten hätte anzetteln können, dass er hätte versuchen können, Milizionäre zu engagieren, um das fragile Gleichgewicht im heutigen Libyen zu stören. Das ist jetzt wohl definitiv Geschichte. Gleichzeitig ist das für die Libyer selber eine unglaubliche Genugtuung, dass Saif al-Islam, der sie genau gleich wie Muammar Gaddafi als Ratten bezeichnet hat, mit Schimpfworten eingedeckt hat, dass dieser Gaddafi-Sprössling jetzt nun gefasst ist und vermutlich vor ein Gericht gestellt wird.
International ausgeschrieben zur Fahndung ist noch Gaddafis ehemaliger Geheimdienstchef Abdallah As-Sanusi. Was weiß man über seinen Verbleib?
Es gibt keine gesicherten Informationen über den Verbleib von al-Sanusi. Er soll sich in Mali befinden, aber diese Informationen sind nicht gesichert und wir müssen davon ausgehen, dass er irgendwo in der Sahelzone Unterschlupf gefunden hat.
Informationen und Einschätzungen von Beat Stauffer. Ein Hinweis. 9 Monate nach dem Sturz von Präsident Mubarak finden in Ägypten die ersten freien Parlamentswahlen statt. Die Euphorie der Demonstranten vom Tahrirplatz ist verflogen. Sie hat Ernüchterung und Enttäuschung Platz gemacht. Die Errichtung eines demokratischen Staates erweise sich als sehr schwieriges Unterfangen, meint unsere Nahost-Korrespondentin Irin Meyer.
Diese Revolution ist der Anfang eines langen, mühsamen Weges und nur der Kopf des Regimes ist weg. Die ganzen Strukturen sind da geblieben und die, die jetzt das Land beherrschen, das sind Militärs, die denken militärisch. Und es muss eigentlich im ganzen Land und in den Köpfen vor allem der Generäle ein ganzer Mentalitätswandel stattfinden.
Ägypten, die unvollendete Revolution. Hören Sie dazu international mit Irin Meyer morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo hier auf DRS1. Zum ersten Mal nach den nationalen Wahlen vor einem Monat trafen sich die Grünen heute in Bern und heftig diskutiert wurde nach der Wahlniederlage über den politischen Standort. Einmal mehr Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Die Wahlniederlage sitzt immer noch tief bei den Grünen. Minus 1,2 Wählerprozent, 5 Nationalratssitze weniger, das ist ein schmerzlicher Verlust. Die grüne Parteileitung zeigte sich in ihrer Wahlanalyse denn auch selbstkritisch. Die Grünen hätten sich zu einseitig auf den Atomausstieg konzentriert, referierte Generalsekretärin Miriam Behrens. Und mit einem Ausblick in die Zukunft:
Grüne Kernthemen werden zum Teil mehrheitsfähig und das bedeutet, dass die Grüne hier eine neue Rolle einnehmen müssen. Sie sind nicht mehr in der Opposition, sondern sie müssen Motor werden für die Umsetzung und das ist den Grünen zu wenig gelungen.
Die Grünen müssten mehr Kompromisse suchen, mehr Allianzen schmieden. Im Wissen um den parteiinternen Streit über die politische Ausrichtung, ob mehr links oder mehr eingemittet, ob radikal oder pragmatisch, schon fast beschwörend, meinte Generalsekretärin Behrens.
Wir müssen lernen, die Breite des grünen Daches auch zu leben. Und das bedeutet eben, dass wir die Leute von den verschiedenen Flügeln ins Zentrum stellen.
Dass dies nicht einfach ist, zeigte die Diskussion der Delegierten. Zu stark wichen die Voten voneinander ab. So sprach sich der Berner Nationalrat Alec von Graffenried für eine Annäherung aus an die Wahlgewinner der grünliberalen Partei.
Wir wollen unsere grüne Dach breit spannen. Wir wollen, dass viele Ideen drunter Platz haben. Und dort ist vielleicht eine grundlegende Beurteilung von mir, die in eine andere Richtung geht als von vielen hier drin. Ich denke, langfristig, strategisch müssen wir auch die Grünliberalen wieder bei uns aufnehmen. Wir müssen die grünen Kräfte bündeln.
Gar nicht einverstanden damit war Anne-Kathrin Menene, eine Delegierte aus der Watt, die davor warnte, in die Mitte zu rücken.
À mon avis, elle est très dangereuse. Courir derrière les Verts libéraux, c'est un peu.
Das sei gefährlich, hinter den Grünliberalen hinterherzurennen. Dies habe die FDP gemacht und berge die Gefahr, von der politischen Bühne zu verschwinden. Die beiden Voten zeigen exemplarisch, wie schwierig eine Annäherung ist zwischen dem linken und dem pragmatischen Flügel der Grünen. Die Probleme der Partei gehen allerdings über diese Diskussion hinaus. Für Nationalrat Daniel Fischer aus Zürich ist es mit der Frage nach der politischen Ausrichtung nicht getan. Fischer fehlt die Bodenhaftung der Grünen Partei.
Ich finde, unser Problem ist vielleicht eben, dass wir zu wenig eine Volkspartei sind. Weil ich glaube, unser Hauptproblem ist nicht, ob Reformflügel oder kommunistischer Flügel oder weiß nicht was, ob Marx lesen oder Gramsci lesen. Wir müssen in einem gewissen Sinne, so blöd das tönt, normaler werden. Das heißt, normale Leute ansprechen, versuchen.
Und das heisse, auch schwierige Themen aufzugreifen, zum Beispiel die Migration und deren gesellschaftliche und ökologische Auswirkungen. Mit diesem Thema tut sich die Grüne Partei in der Tat nach wie vor schwer. Zu stark gehen die Meinungen auseinander. Die Debatte um die politische Ausrichtung der Grünen Partei ist also neu lanciert. Präsident Uli Leuenberger, selber am linken Rand der Partei politisierend, kann nichts mit der aktuellen Links-Rechts-Diskussion anfangen.
Die Links-Rechts- und in die Mitte-Rücken-Debatte ist meiner Meinung nach nicht dazu geeignet, gewinnbringend vorwärts zu machen.
Leuenberger wünscht sich eine Standortbestimmung an jeweils konkreten Fragen, in der Sozialpolitik beispielsweise oder in der Wirtschaftspolitik. Dies dürfte kaum reichen, denn die Delegiertenversammlung zeigte, dass die grüne Basis jetzt eine Klärung möchte. Die parteiinternen Diskussionen gehen nun weiter. Im nächsten Frühling tritt Uli Leuenberger ab. Die Grünen müssen einen neuen Präsidenten suchen. Es wird eine Richtungswahl. Spätestens bis dann sollte klar sein, ob die Partei pointiert links oder pragmatisch gemäßigt in die politische Zukunft gehen will.
Sie gelten als sehr diskret, sie verwalten riesige Vermögen und verdienen gutes Geld damit, die Schweizer Privatbankiers. Doch das Geschäft ist härter geworden, die Renditen sind geschmolzen, die Kosten spielen plötzlich eine Rolle. Der Markt ist in Bewegung, es wird fusioniert und umgruppiert, Klaus Ammann berichtet.
Der Druck auf die Privatbanken habe sich in jüngster Zeit massiv verstärkt, sagt Daniel Senn, Sektorleiter Banking beim Wirtschaftsprüfer KPMG.
Auslöser ist selbstverständlich die Diskussion über die Steuerehrlichkeit bzw. der Druck, der nicht zuletzt von der EU, von Deutschland herkommt, die jetzt massiv aufgrund der Verschuldung Geld brauchen und auf ihre Bürger Druck machen.
Die Weißgeldstrategie, die neuen Regulierungen im In- und Ausland, all das kostet. Gleichzeitig drückt der harte Franken auf die Gewinne. Sinkende Margen, steigende Fixkosten, das sei auch der Grund, warum beispielsweise die Credit Suisse, wie sie am Dienstag bekannt gegeben hat, nun die Privatbank Clarindenleu schlucke. sagt Christoph Lechner, Professor für strategisches Management an der Universität St. Gallen.
Die Bank per se ist nicht groß genug, um dort interessant weiterzukommen. Und man erwartet natürlich, vor allem im Backoffice-Bereich, also es sind nicht die, die vorne die Kunden bedienen, sondern alles, was hinten läuft in IT und rechtliche Abwicklung und etc., Einsparungen, weil man quasi sagt, das können weniger Leute oder die gleiche Anzahl von Leuten ein größeres Volumen bewältigen, als man bislang hatte. Und deswegen holt man jetzt die Clariten Law hinein und ich sage mal aus einer Wirtschaftssicht, das ist primär, da geht es um Synergien.
Diese Synergien kosten rund 550 Angestellte ihre Stelle. Weitere Fusionen sind zu erwarten. Als nächstes wahrscheinlich der Kauf der Basler Bank Sarasin durch Julius Baer. Christoph Lechner.
Wenn Sie Julius Baer anschauen, mit rund 270 Milliarden Vermögen oder Gelder, die es betreut, und jetzt die Sarasin dazu, dann lassen sich natürlich hier massiv Kostensynergien, insbesondere im Schweizer Markt, heben. Also im Klartext, sowohl für die Beschäftigten von Julius Baer wie auch von Sarasin ist das eine unangenehme Option, weil da notwendigerweise Doppelspurigkeiten dann natürlich abgebaut werden.
Nicola Pikte, Teilhaber der Genfer Bank Pikte und Präsident des Verbandes Schweizerischer Privatbankier, ist überzeugt, dass er und seine Kollegen einfach noch besser werden müssen, um zu überleben.
La qualité, l'innovation, il n'y a pas de salut en dehors de ça. Il faut être meilleur et encore meilleur. Bien sûr, il faut aussi gérer autant que possible les coûts.
Selbstverständlich müssten die Privatbanken auch die Kosten in den Griff kriegen. Der Druck auf die Löhne steige, Stellen in allen Bereichen seien gefährdet, die Infrastruktur müsse rationalisiert werden, sagt Nicola Pikte. Das falle vielen Privatbanken schwer, stellt Managementprofessor Christoph Lechner fest, weil Fixkosten bisher eine untergeordnete Rolle gespielt hätten.
Die Schweizer Privatbanken werden das, glaube ich, schon hinkriegen, aber sie haben nicht eine Kultur bislang, die darauf ausgelegt war, wirklich mal so wie in der Industrie extrem kosteneffizient zu arbeiten.
Wie viele Privatbanken diesen Kulturwandel schafften, sei zurzeit mitten im Umbruch schwierig abzuschätzen, sagt Bankenfachmann Daniel Senn und wagt dann doch eine Prognose.
Ich gehe davon aus, dass mindestens 20% im Markt wegkonsolidiert werden über die nächsten 2-3 Jahre.
Von den heute knapp über 100 Privatbanken würden also gut 20 verschwinden. Christoph Lechner von der Uni St. Gallen ist aber überzeugt, dass der Bankenplatz Schweiz gestärkt aus diesem Umbau hervorgehe.
Als Platz, wo Gelder sicher angelegt sind und wo sehr viel Expertise ist in der Verwaltung von Geldern, da denke ich, kann die Schweiz weiterhin sehr positiven Beitrag leisten und hat in meinen Augen auch eine sehr starke Position.
Nicola Pikte, selber Privatbankier und Verbandspräsident, hat die einzelnen Institute im Blick. Er findet es grundsätzlich bedauerlich, wenn Privatbanken einfach verschwinden, im Fall der Bank Loi nach über 250 Jahren.
Ce n'est jamais bon quand vous avez le nombre des prestataires de services se réduit. Ce n'est pas bon pour la Suisse, ce n'est pas bon pour les clients. Je pense que c'est vraiment regrettable.
Wenn Privatbanken verschwinden, sei dies nicht gut für die Schweiz, nicht gut für den Wettbewerb, nicht gut für die Kunden, findet Privatbankier Pikte.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke und für die Nachrichten Karin Bretscher, Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.